Taylor Swift hat sich einen Tag nach dem TV-Duell zwischen Harris und Trump jetzt doch noch für Harris ausgesprochen. Vorher wurde da ja schon sehr lange spekuliert, ob sie jetzt überhaupt noch sich irgendwie positioniert oder nicht. Hast du damit noch gerechnet?
Ja, dadurch, dass sie sich beim letzten Mal auch für Biden ausgesprochen hat, muss ich sagen, habe ich schon damit gerechnet, dass das dieses Mal wieder passieren wird.
Ich hatte das Gefühl, dass es in letzter Zeit so still um sie war und dass sie auch zum Beispiel bei den abgesagten Konzerten auch sich erst so spät geäußert hat und so. Irgendwie dachte ich, dass sie vielleicht aufhört, sich irgendwie politisch zu äußern oder so. Mhm. Aber hat sie ja jetzt doch noch gemacht. Wir schauen auch gleich nochmal drauf, was das jetzt für den US-Wahlkampf noch bedeuten könnte.
Aus der Funkzentrale Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Magdalena Steffeli.
Und ich bin Berit Ström. Diesmal wirklich aus der Funkzentrale, weil du nämlich da bist.
Genau, Leo ist im Urlaub.
Genau, und du sitzt ja immer noch in Mainz im Turm. Mhm. Also, wir sprechen diese Woche unter anderem über das TV-Duell zwischen Harris und Trump und was das jetzt für den US-Wahlkampf bedeuten könnte. Außerdem schauen wir auf die neuen Regelungen für Migration, die Nancy Faeser diese Woche vorgestellt hat und ob Grenzkontrollen und Zurückweisungen eigentlich EU-rechtskonform sind.
Und Dank an alle, die bei der Umfrage letzte Woche mitgemacht haben. Das hilft uns voll weiter, weil wir werten die gerade noch so aus und können eben dann gucken, wie wir den Podcast weiterentwickeln.
Ja, wir sprechen hier bestimmt nächste Woche dann nochmal über die Ergebnisse. Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten.
Taylor Swift hat sich, wie wir gerade schon erwähnt haben, im US-Wahlkampf kurz nach dem TV-Duell jetzt ausdrücklich für die Demokraten, also für Kamala Harris und Tim Walz, ausgesprochen. Der entsprechende Post auf Insta hat über 10 Millionen Likes. In der Caption schreibt sie, dass die KI-Fotos, die Trump von ihr gepostet hat, sie dazu bewegt haben, ihre Wahlentscheidung transparent zu machen. Und das ist, weil im August hatte Trump mehrere gefakte Bilder von ihr gepostet, auf denen sie und ihre Fans sich für Trump einsetzten. Viele haben sich auch schon gewundert gehabt, warum sie sich dazu nicht äußert.
Ja, aber jetzt ist es doch soweit. Sie hat wirklich ihre Stimme für das Team Harris und Walz abgegeben und auch nochmal gesagt, dass das vor allem an den Positionen zu LGBTQ-Rechten, IVF, also In-vitro-Fertilisation bzw. künstliche Befruchtung und Frauenrechten liegt. Sie hätte sich ausführlich informiert und rät ihren Fans, sich selbst auch zu informieren und sich für die Wahlen zu registrieren. Also sie sagt jetzt nicht, wählt auch die Demokraten oder so, sondern sie sagt einfach, informiert euch und registriert euch auch, weil das muss man ja in den USA tun, um wählen zu dürfen.
Auf dem Post sieht man sie selbst, also ein Porträt von ihr mit ihrer Katze, und unterschrieben hat sie das Ganze mit "With Love and Hope, Taylor Swift, Childless Cat Lady". Das ist eine ziemlich eindeutige Anspielung auf den republikanischen Vizekandidaten Vance. Der hatte nämlich DemokratInnen inklusive Harris mal so in einem Interview bezeichnet, also Childless Cat Lady. Und die Aussage ist in den letzten Wochen nochmal ziemlich viral gegangen.
Ja, das fand ich irgendwie ganz witzig, dass sie das so ownt. Aber sie ist ja auch wirklich einfach der Inbegriff einer Cat Lady. Die hat doch irgendwie, ich weiß nicht, über 10 Stück oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ich finde das Ganze vor dem Hintergrund auch nochmal ganz spannend, dass es nämlich letzte Woche noch ganz andere Schlagzeilen über Taylor Swift gab. Also die ist ja schon länger jetzt mit Kansas City Chiefs Footballspieler Travis Kelce zusammen. Und von ihm weiß man nicht so genau, wo er politisch steht. Es wurde immer mal wieder vermutet, er könnte vielleicht eher Republikaner sein, auch wegen seinen Eltern. Aber er hat sich selbst nie konkret geäußert. Er ist auf jeden Fall mit Brittany Mahomes befreundet und inzwischen ist Taylor, glaube ich, auch mit ihr befreundet. Und das wiederum ist die Ehefrau von Kansas City Chiefs Spieler Patrick Mahomes. Und ja, also die hat in letzter Zeit mehrere Posts von, beziehungsweise über Trump geliked. Und Trump hat sich sogar auch mal öffentlich bei ihr bedankt. Also die Verbindung da ist schon offensichtlich. Und Taylor hat mit ihr zusammen letzte Woche ziemlich vertraut beim US Open abgehangen. Also das ist ja so ein Tennisturnier, wo immer so ganz viele Stars hinkommen. Und da haben sie sich umarmt und so und sahen einfach sehr vertraut aus. Und das fanden viele eher demokratische Fans von ihr überhaupt nicht cool. Da kam natürlich ihr Statement jetzt zusätzlich auch nochmal genau zur richtigen Zeit. Und ich finde aber, dass man, ich finde es eigentlich voll gut, wenn man Freunde mit anderen Meinungen hat. Also ich meine,
auf jeden Fall, sonst bleibt man ja immer in derselben Bubble so.
Ich würde schon auch sagen, dass wahrscheinlich das auch alles seine Grenzen hat für mich persönlich, aber so grundsätzlich finde ich das eigentlich nicht schlecht. Andererseits hat sie halt einfach auch eine sehr große Öffentlichkeit und weiß schon auch, was sie tut. Also ihr ist natürlich auch immer klar, dass da wahrscheinlich die Kameras mit am Start sind. Aber ich fand es trotzdem noch ganz, ganz spannend, was da alles in den letzten Wochen noch um sie herum passiert ist.
Auf Platz 2 und 3 sind zwei Posts über Luke Mockridge, also hat wahrscheinlich fast jeder mitbekommen. Und zwar der riesige Shitstorm, wo es darum ging, dass er sich über die Paralympics lustig gemacht hat. Aber bevor wir jetzt nochmal so metamäßig drüber sprechen, ein kleiner Recap, was passiert ist.
Also Luke Mockridge ist ja Comedian und war zu Gast im Podcast Die Deutschen. Das ist so ein Laber-Podcast, den ich bisher nicht kannte, aber der wohl doch in den Spotify-Charts relativ weit oben angesiedelt ist. Der wird moderiert von Nisa Akremi und Shayan Garcia und dort haben die drei behindertenfeindliche Aussagen gemacht. Also wir wollen die hier jetzt wirklich nicht im Detail wiedergeben, weil die wirklich hart sind, aber er macht sich auf jeden Fall krass, einmal über die Paralympics als Veranstaltung selbst lustig und dann eben aber auch über ihre TeilnehmerInnen. Vor allem über Menschen, die keine Arme und Beine haben und an Schwimmwettbewerben teilnehmen. Und die beiden Hosts vom Podcast, die finden das offensichtlich ziemlich lustig, steigen dann so mit ein und äffen währenddessen die vermeintlichen Bewegungen dazu nach. Und ja, also das können wir alles so mit Sicherheit sagen, weil es von dieser ganzen Szene eben einen Clip gibt und der ist viral gegangen. Die Podcast-Folge ist eigentlich schon mehrere Wochen alt, aber das Reel, das hat dann erst am letzten Wochenende richtig viel Aufmerksamkeit bekommen. Was hast du gedacht, als du das Video zum ersten Mal gesehen hast?
Ja, also ich finde die Aussagen natürlich absolut ekelhaft. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht der erste Shitstorm von Luke Mockridge. Da hatte er schon mal Vorwürfe von seiner Ex-Freundin, dass er die vergewaltigt haben soll. Und die Ermittlungen wurden dann aber eingestellt, weil zu wenige Beweise da waren.
Ich fand es auch, also klar, Luke Mockridge wundert mich jetzt irgendwie auch nicht, weil er einfach ja auch so für seine Art bekannt ist. Aber ich fand es trotzdem krass, dass Menschen, also ich muss dazu sagen, dass ich mich da natürlich auch einfach krass in der Blase bewege, aber ich fand es irgendwie so unglaublich, dass Menschen denken, dass das, also dass man darüber Witze machen sollte und dass das, also ja, für mich ist das irgendwie so weit entfernt, ich kann es irgendwie gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich weiß auch, dass ich da natürlich ja einfach mich manchmal ein bisschen in einer anderen Welt aufhalte und es ja auch andere Leute gibt, die sagen, man soll und darf über alles Witze machen.
Ja,
aber zurück zum Shitstorm selbst. Die Reaktionen waren ziemlich heftig. Wir haben hier mal die Aussagen von ein paar ParasportlerInnen auf Social Media zusammengeschnitten.
Aber das hat mit Satire nichts zu tun. Das ist menschenverachtend, widerlich und einfach diskriminierend. Und warum lassen wir das einfach zu? Warum lassen wir das 3 Wochen lang stehen, bis sich irgendjemand aufregt und das Video immer noch da ist?
Die können da mitmachen bei dem Behindertensport und da würde ich sagen, soll er mal gerne auf die Bahn kommen.
Also ganz klar, rote Karte, Diskriminierung ist keine Kunst. Was hier passiert ist, ist völlig daneben, Grenzen wurden überschritten. Und wir wollten uns eigentlich freuen über unsere Medaille, aber jetzt sind wir eigentlich nur fassungslos, was wir da im Internet sehen mussten.
Gehört hat man da Christina Vogel, das ist eine ehemalige deutsche Bahnrad-Olympiasiegerin und Sportkommentatorin. Die war auch diejenige, die auf dieses Video aufmerksam gemacht hat und sie sitzt selbst im Rollstuhl. Dann noch Thomas Ulbricht und Robert Förstemann, die jetzt bei den Paralympischen Spielen Bronze im Paracycling gewonnen haben.
Ja, und auch die Medien haben Konsequenzen gezogen. Eigentlich hätte Mockridge jetzt auf Sat.1 ab nächste Woche sein eigenes Format bekommen sollen. Das wurde jetzt aber abgesetzt und mehrere Comedy-Auftritte wurden abgesagt. Und auch die beiden anderen, die zwei Moderatoren von dem Podcast Die Deutschen, denen wurden Auftritte abgesagt und ihnen sind seitdem Werbedeals abgesprungen. Luke Mockridge hat dann selbst ein Statement auf Instagram veröffentlicht und sich entschuldigt. Darin sagt er, selbstverständlich war es nie meine Absicht, Menschen mit Behinderung ins Lächerliche zu ziehen, besonders während dieser großartigen Paralympischen Spiele. Klar ist auch, Gags, die man erklären muss, sind handwerklich nicht gut. Comedy und Sport sollen Spaß machen, immer. Heute hat das nicht geklappt und das geht auf meinen Deckel. Dazu hat er ein Video von seinem letzten Comedy-Programm gepostet. Darin macht er die gleichen Witze nur über Kleinwüchsige und sagt, dass er sie zusammen mit seinem Freund Matthias Mester geschrieben hätte. Das ist ein kleinwüchsiger Parasportler und Comedian.
Ja, deswegen meint er das auch mit diesem, dass man den Gag erklären muss und dann versucht er ihn mit diesem Video nochmal zu erklären. Matthias Mester hat sich aber jetzt auch auf Insta geäußert und sagt, dass das nicht stimmt. Also Zitat, ich habe nicht mit Luke Mockridge an seinem Programm gearbeitet. Ich habe mit den diskriminierenden Äußerungen in Bezug auf die Paralympics nichts zu tun. Ich finde sie geschmacklos und grenzüberschreitend. Wir können das jetzt natürlich nicht nachprüfen, aber was tatsächlich geprüft wurde, beziehungsweise anderen Leuten aufgefallen ist, ist, dass auch ein Witz, von dem Mockridge sagt, dass er den mit Mester zusammengeschrieben hat, gar nicht von Mockridge oder Mester stammt, sondern schon mal von einem anderen US-amerikanischen Comedian gemacht wurde und auch schon ein paar Jahre alt ist. Also Das spielt jetzt vielleicht gar nicht mal so eine große Rolle, aber da merkt man schon so, das ist irgendwie alles ganz schön chaotisch abgelaufen.
Ja, ist total komisch, dass dann er sagt so, ich habe das mit meinem Freund Meister da so geschrieben und der sagt dann, nee, das stimmt gar nicht.
Ja, und egal auch, ob das stimmt oder nicht, finde ich es grundsätzlich schwierig, eine Person als Fürsprecher oder Fürsprecherin für so eine komplette Gruppe heranzuziehen und sagen, du hast mir jetzt die Erlaubnis gegeben, deswegen darf ich jetzt die Witze machen. Also weil ich glaube, jeder das halt einfach super unterschiedlich wahrnimmt. Und es gibt bestimmt Menschen mit Behinderungen, die finden es witzig. Und es gibt andere, die halt sagen, nee, geht gar nicht. Und dass er ihn aber gefragt hat, spricht ja auch wiederum dafür, dass er wusste, dass es ein heikles Thema ist. Also ja.
Und dann kam am Mittwochabend noch ein Statement von Nisa und Cheyenne, also die zwei Moderatoren vom Podcast. Das ist vom Stil her ganz anders als das von Luke Mockridge, der ja zumindest versucht hat, einen entschuldigenden Ton anzuschlagen. Nisa und Cheyenne stellen sich ganz klar hinter Mockridge und seine Aussagen und wehren sich gegen die Kritik. Sie rechnen mit denen ab, die gerade Konsequenzen für Mockridge und die beiden Podcaster fordern und kündigen an, rechtlich gegen alle vorzugehen, die gerade Hetze und Rufmord gegen sie betreiben. Sie sprechen von Cancel Culture und von Hexenverfolgung und zählen KritikerInnen sogar namentlich auf, die angeblich das Leben von Mockridge zerstören wollen. In ihren Augen darf man über alles und jeden Witze machen. Sie entschuldigen sich am Ende zwar bei Menschen mit Behinderung, die sie damit verletzt haben, aber nicht bei der sogenannten Cancel Culture.
Ja, und ich glaube, damit sind wir dann schon auch bei der Diskussion gelandet, die das Ganze irgendwie aufgemacht hat. Ich meine, das ist auch nicht das erste Mal, dass man darüber diskutiert, was Comedy darf und was es nicht darf. Da steht jetzt ja auch irgendwie einfach Aussage gegen Aussage. Also Nisa und Cheyenne sind der Meinung, man darf über alles und jeden Witze machen. Kann man darüber diskutieren, bräuchten wir wahrscheinlich eine Sonderfolge für. Ich finde, man kann tatsächlich auch Witze über Behinderungen machen, aber die müssen anders aussehen. Ja. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel Matthias Messer, der selber ja auch Comedian ist und auch über seine Kleinwüchsigkeit Witze macht. Und das ist irgendwie was komplett anderes. Also man sieht einfach, das ist voll die große Bandbreite an Humor. Und ja, es gibt halt einfach einen Unterschied zwischen nach unten treten und einfach mit Leuten lachen.
Ja, das war einfach geschmacklos. Was mich auch gewundert hat, ist eben, dass das Leute geschnitten haben, dass Leute sich das nochmal angeguckt haben und das ins Netz hochgeladen haben und sich gedacht haben, ja, das ist witzig, das veröffentlichen wir jetzt so. Dass sich niemand dabei gedacht hat, boah, das können wir nicht machen.
Ja, also wie gesagt, in meiner Welt würde das auch nicht passieren. Was ich aber auch noch sehr spannend finde, ist natürlich alles, was jetzt so über Luke Mockridge nochmal gesagt wird, weil, also manche kritisieren zum Beispiel auch, dass es jetzt erst diesen Shitstorm brauchte, damit er keine Bühne mehr im TV bekommt, obwohl er ja wegen dieser Vergewaltigungsvorwürfe eigentlich schon viel länger in der Kritik steht und auch schon ganz andere diskriminierende Sachen gesagt hat. Andere sagen wiederum, dass es jetzt nur darum gehen würde, endlich Luke Mockridge die Bühne zu entziehen, aber eigentlich sich nicht wirklich viel um die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung geschert wird und dass das jetzt quasi nur wie so ein Vehikel ist, um endlich diese Wut abzulassen. Also ich finde es voll spannend, was darüber so gesagt wird.
Viele ärgern sich, dass die Debatte rund um Luke Mockridge jetzt voll die Berichterstattung über die Paralympischen Spiele überschattet hat. Und das ist ja auch auf jeden Fall eine berechtigte Kritik. Wir gehen auf jeden Fall später nochmal auf die Paralympics ein und gucken uns auch nochmal so die Medaillen an und so. Aber Luke Mockridge war jetzt eben auf Platz 2 und 3 der Tagesschau-Post, weshalb die jetzt hier nochmal so vorkamen.
Also wir können halt leider nicht so richtig die Reihenfolge verändern, wenn wir hier von Platz 1 bis Platz 5 durchgehen. Aber wir sprechen auf jeden Fall nochmal über die Paralympics. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit den Tagesschau-Posts. Die Band Linkin Park hat nämlich nach 7 Jahren ihr Comeback. Darum geht es auf Platz 4. Die haben am Wochenende ihr erstes Live-Konzert gespielt und zwar mit einer neuen Sängerin, Emily Armstrong heißt sie. Die nimmt jetzt den Platz von Frontmann und Sänger Chester Bennington ein. Der ist 2017 gestorben und außerdem sind auch ein neues Album und eine neue Tour geplant.
Auf Platz 5 ist die Nachricht, dass die britische Prinzessin Kate ihre Chemotherapie zur Krebsbehandlung abgeschlossen hat. Sie wird auf dem Post zitiert mit den Worten: Ich kann Ihnen gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, endlich meine Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Und die stammen aus einem Video, das das Königshaus extra für diesen Anlass auf dem Insta-Account von William und Kate veröffentlicht hat. Hier mal ein kleiner Ausschnitt.
The last 9 months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an instant. And we've had to find a way to navigate the stormy waters and road unknown.
Kate sagt darin außerdem, der Weg, bis sie wieder komplett gesund ist, sei noch lang. Aber sie wolle jetzt wieder ein paar öffentliche Termine wahrnehmen. Im März hatte sich die Gerüchteküche um sie ja richtig krass hochgeschaukelt, bis sie bekannt gegeben hat, dass sie wegen Krebs behandelt werde. Welche Krebsart es ist, ist aber nicht bekannt.
Dass sie jetzt die Chemo hinter sich hat, ist natürlich auch erstmal einfach voll die gute Nachricht für sie und ihre Familie. Aber auch jetzt wird natürlich schon wieder viel spekuliert. Diesmal geht es um die Machart von diesem Video. Also dazu muss man sagen, das ist einfach sehr hochwertig produziert. Das ist ein über 3-minütiger Clip. Die Familie wird da bei einem Spaziergang und einem Picknick auf dem Land gefilmt und alles ist so in einem Sepia-Filter getaucht. Ganz viele so kleine Momentaufnahmen und emotionale Musik drunter. Und so eine Art des Statements, die ist auf jeden Fall neu aus dem Königshaus. Es gab ja zum Beispiel auch zuletzt im Frühjahr eben in dieser Zeit, wo sowieso so viel spekuliert wurde, auch so ein Bild von der Familie, was so ganz schlecht photogeshoppt war. Also da gab es schon öfter PR-Desaster. Und deswegen wird ja sich jetzt so vermutet, was hinter diesem Video jetzt stecken könnte. Wir wollen da jetzt gar nicht so viel weiter drauf eingehen, weil es einfach 1000 Gründe dafür geben kann, warum die jetzt dieses Video veröffentlicht haben. Und wir werden es sowieso nicht rausfinden.
Was sich die PR dabei gedacht hat.
Ja, genau.
Das war's mit den Tagesschau-Posts. Wir schauen jetzt mal auf die anderen News. In knapp 2 Monaten wird in den USA gewählt und am Dienstagabend war das erste TV-Duell zwischen den beiden US-PräsidentschaftskandidatInnen, also seit Harris für Biden an den Start gegangen ist. Und ja, für den Ex-Präsidenten Trump war es insgesamt das 7., für die aktuelle Vizepräsidentin Harris das 1. Duell und tatsächlich die allererste persönliche Begegnung zwischen den beiden.
Das finde ich total krass, dass sie vorher noch nie so richtig miteinander gesprochen haben. In Amerika sind diese TV-Duelle ja wirklich ein richtig wichtiger Teil vom Wahlkampf. Und da geht es auch meistens wesentlich heftiger zu, als man es vielleicht auch so Debatten in Deutschland gewohnt ist. Wie groß die Auswirkungen auf das Wahlergebnis am Ende sind, das kann man schlecht sagen. Aber sie haben trotzdem oft einfach einen großen Einfluss auf die politische Debatte danach. Und beim letzten Duell im Juni zwischen Trump und Biden hat Biden so eine schlechte Figur gemacht, dass danach die Kritik immer lauter wurde, sodass er im Endeffekt zurückgetreten ist. Also das hatte einen sehr deutlichen Effekt. Und deshalb waren jetzt eben auch wieder alle mega gespannt, besonders auch auf die Performance von Harris, weil die bisher in Live-Interviews immer nicht so mega schlagfertig reagiert hat.
Aber viele BeobachterInnen, die sind sich einig, Harris hat sich gut geschlagen. Sie war inhaltlich geübt und ist Trump härter angegangen, als das Biden zum Beispiel vorher gemacht hat. Ja, sie hat sich auch vorher 5 Tage mit einem Coach vorbereitet. Trump dagegen hat vorher in einem Radiointerview behauptet, dass er keine Vorbereitung brauche. Und im TV-Duell hat er auch eine Reihe an Fake News verbreitet, zum Beispiel diese hier.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Ey, ich habe auch von diesem Ton, da gibt es einen Remix auf TikTok. Mhm. Ich habe so einen Ohrwurm davon. Da hat er behauptet, MigrantInnen würden Katzen und Hunden von US-AmerikanerInnen klauen und essen, also im Springfield. Beweise hatte dafür keiner. Die ModeratorInnen haben sich auch eingeschaltet und das als Fake News zurückgewiesen. Und auch Harris war richtig amüsiert. Man hört sie laut lachen im Hintergrund und ihr ungläubiger Blick ist schon zum Meme geworden.
Anderes Beispiel war dann auch noch das Thema Abtreibung. Trump hat gesagt, die Demokraten wären für Abtreibung bis in den 9. Monat und sogar nach der Geburt, also Kindstötung im Prinzip. Daran hat er auch festgehalten, obwohl ihn auch da die Moderatorin korrigiert hat. Fakt ist aber, dass eine vorsätzliche Tötung von einem Neugeborenen natürlich strafrechtlich als Kindstötung eingestuft wird und in den gesamten USA illegal ist. Demokraten haben das auch nie befürwortet und hier ist nochmal Harris' Reaktion darauf.
Nowhere in America is a woman carrying a pregnancy to term and asking for an abortion. That is not happening. It's insulting to the women of America. And understand what has been happening under Donald Trump's abortion bans. Working people, working women, who can barely afford childcare as it is, have to travel to another state to go and get the health care she needs. And what you are putting her through is unconscionable.
Man muss aber auch sagen, auch Harris hat zum Teil falsche Aussagen getroffen. Also währenddessen wurden Aussagen gefact-checkt, allerdings nur von Trump. Aber auch sie hat 1-2 Fakten nicht ganz richtig dargestellt. Also zum Beispiel hat sie behauptet, die USA hätten aktuell keine Truppen in Kampf- oder Kriegsgebieten. Das stimmt aber zum Beispiel auch einfach nicht.
So, das waren jetzt erstmal ein paar Ausschnitte von der Debatte. Aber was bedeutet das jetzt alles für den weiteren Wettkampf? Wie wichtig ist so ein Duell wirklich? Und das fragen wir jetzt Isabel Karas aus dem ARD-Studio in Washington. Hi Isabel.
Hallo.
CNN hat ja nach dem Duell eine Blitzumfrage gemacht. Laut der haben die ZuschauerInnen Harris positiver wahrgenommen als Trump. Und sogar Fox News kamen zu dem gleichen Ergebnis. Was würdest du denn jetzt sagen? Wie wird das Duell aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen und bewertet? Also das Wahlkampfteam von Kamala Harris selbst hat dieses Duell natürlich als Erfolg für sie verbucht. Das war aber auch so zu erwarten. Was ich ganz interessant fand, auf dem Ex-Account Kamala Headquarters, also dem Account ihres Wahlkampfteams, da wurde nochmal das Video gepostet von der gesamten Debatte mit der Überschrift Our newest ad just dropped. Also unser neuester Wahlwerbespot ist gerade rausgekommen. Das zeigt ja nochmal, wie die das eben bewerten. Und sonst gab es natürlich aus der eigenen Partei auch viel Lob von Präsident Joe Biden zum Beispiel. Der hat gesagt, es sei noch nicht mal knapp gewesen. Aus seiner Sicht habe Harris gezeigt, dass sie eben die beste Wahl sei, die USA nach vorn zu bringen. Und ganz ähnliche Worte gab es tatsächlich auch von Ex-Präsident Barack Obama, der ja auch noch eine der wirklich einflussreichsten Stimmen bei den Demokraten ist. Der hat zum Beispiel bei Instagram geschrieben, wer die Debatte geguckt hat, habe selbst gesehen, mit welchen Visionen und mit welcher Kraft Harris dieses Land voranbringen werde. Und sie werde eine Präsidentin für alle Menschen in den USA sein. Also Support von den Demokraten. Bei den Republikanern sah es ein bisschen anders aus. Da war die Stimmung nicht ganz so gut. Und das, obwohl Donald Trump bei Fox News und in anderen Interviews ja selbst gesagt hat, aus seiner Sicht hat er die Debatte gewonnen. Er hat sich allerdings auch ganz schön beschwert darüber, dass es, so hat er es wahrgenommen, eine 3-gegen-1-Situation gewesen sei. Also er fand das Moderationsteam von ABC klar parteiisch. Er hatte das Gefühl, die waren auf der Seite von Kamala Harris. Und das haben wir ja wirklich häufig gehört in den letzten Tagen. Also auch von anderen Republikanern, zum Beispiel von Mike Johnson, dem Sprecher des Repräsentantenhauses. Und es gab aber auch einige republikanische Kongressmitglieder, die wirklich fanden, Trump hat da ein paar Chancen liegen lassen in dem Duell.
Lass uns jetzt mal noch mal ganz kurz auf die Auswirkungen schauen, weil die vom letzten TV-Duell, die waren ja wirklich sehr, sehr heftig. Also im Endeffekt hat das ja, hat Bidens schlechte Performance dazu geführt, dass es eine neue Kandidatin gibt. Aber welche Rolle spielt das Duell denn diesmal? Kann man das schon so genau sagen?
Also was man natürlich sagen kann, ist, dass die Auswirkungen jetzt nicht nochmal so krass sein werden. Das merken wir ja auch jetzt schon bei dem letzten Duell. Ging da wirklich der Druck auf Joe Biden ist ja dann direkt schon quasi im Anschluss quasi immer größer geworden. Jetzt ist es eher so, dass natürlich alle darauf gucken, wer hat dieses Duell gewonnen? Das ist die Frage, die wir hier am häufigsten bekommen. Und da sehen erste Umfragen ja wirklich Kamala Harris als Gewinnerin. Aber insgesamt würde ich sagen, war das jetzt kein so klarer Sieg, dass dadurch alles entschieden wäre. Also diese Wahl wird weiterhin super knapp bleiben. Das bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich glaube, hängen geblieben ist auf jeden Fall, dass Kamala Harris fit ist für diesen Job der Präsidentin. Das war ja auch die Frage, wie behauptet die sich überhaupt auf so einer Debattenbühne? In der Größe hat sie das Ganze ja so noch nicht gemacht, also so eine Debatte geführt. Aber wir haben gesehen, sie kann auch gegen Donald Trump bestehen. Sie hat es geschafft, ihn zu provozieren. Und insofern war das für die Demokraten wirklich ein guter Abend. Und diesen Schwung wollen die jetzt natürlich mit reinnehmen. Ich glaube, das kann man jetzt mitnehmen aus dem TV-Duell, dass die das mit reinnehmen wollen in die nächste Zeit. Sind ja nur noch knapp 2 Monate bis zur Wahl. Und das Ganze kommt eigentlich zu einem spannenden Zeitpunkt, weil, wie gesagt, so viele Wochen haben wir nicht mehr bis zum 5. November. Aber in einigen Bundesstaaten in den USA werden auch jetzt schon die ersten Stimmzettel verschickt, also für die Briefwahl zum Beispiel. Und in anderen Staaten geht jetzt in den nächsten Tagen auch schon dieses In-Person-Voting los. Also da können Menschen auch schon persönlich ihre Stimme abgeben.
Ich frage mich das bei solchen Duellen im Allgemeinen, aber natürlich jetzt auch bei diesem so, wie sehr ist es aber auch so ein bisschen so preaching to the choir. Also die Leute, die gucken das ja wahrscheinlich, weil sie für den einen oder für den anderen Kandidaten eh schon sind. Also kann man das sagen, dass so Duelle oder jetzt auch dieses dazu auch führen, dass Trump-WählerInnen oder Nicht-WählerInnen bereit sind, zum Beispiel Harris zu wählen?
Ja, das ist wirklich so ein bisschen die große Unbekannte. Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hier gibt es, glaube ich, noch keine Umfragen, die irgendwie zeigen, was jetzt zum Beispiel WechselwählerInnen aus diesem Duell mitnehmen. Dass jetzt tatsächlich Leute, die normalerweise Donald Trump wählen würden, dass die nochmal umschwenken, das halte ich für ganz, ganz unwahrscheinlich. Aber wichtig ist wirklich ja diese Gruppe der Menschen, die sich noch gar nicht entschieden haben, ob sie eben Harris oder Trump wählen, vor allem in den Swing States, also in den Bundesstaaten, die jetzt traditionell nicht republikanisch und auch nicht demokratisch wählen. Interessant war eigentlich, dass Donald Trump sich während dieser TV-Debatte recht wenig um diese Gruppe bemüht hat. Also er hat eigentlich eher die Themen angebracht, die wir von ihm sowieso schon kennen und auch von seinen Wahlkampfveranstaltungen. Vor allem das Thema Einwanderung natürlich. Damit ist er ja immer wieder nach vorne geprescht, egal ob es jetzt gerade darum ging oder nicht. Und auch verschiedene Falschaussagen in dem Zusammenhang hat er ja immer wieder gebracht. Also das kommt sicherlich gut an bei seiner Basis, die er ja aber in der Tasche hat. Ob er jetzt damit andere Menschen für sich mobilisiert, das glaube ich eher weniger. Das sehe ich so, war vielleicht eher bei Kamala Harris der Fall. Die hat ja wirklich sehr betont, sie möchte eine Präsidentin sein für alle Menschen in den USA. Aber wie sie das konkret machen möchte, ich glaube, das ist noch so ein bisschen offen geblieben an einigen Stellen. Und da werden wahrscheinlich viele Menschen doch noch abwarten, was sie von ihr in den nächsten Wochen noch zu hören bekommen.
Nach dem TV-Duell hat sich ja jetzt auch Taylor Swift offiziell für die Demokraten ausgesprochen. Und die hat immerhin 283 Millionen Follower. Was würdest du denn sagen, was bewirkt das sowas?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, mit der wir uns in Washington eigentlich schon seit Anfang dieses Wahljahres beschäftigen, weil Taylor Swift hat sich ja auch in den letzten Jahren immer wieder politisch positioniert. Also ich glaube schon seit 2020 hat sie sich zum Beispiel für Joe Biden als Präsidenten ausgesprochen. Deshalb fragen wir uns natürlich seit Ewigkeiten, was macht sie denn jetzt in diesem Jahr? Jetzt hat sie gesagt, sie wird für Kamala Harris und Tim Walz stimmen und ich glaube, das kann schon einen Einfluss haben. Einerseits wegen der Reichweite, die sie hat, die ihr angesprochen habt. Und andererseits auch, weil natürlich ihre Plattform ziemlich einzigartig ist. Also ich denke da an ein Beispiel auch von Anfang des Jahres. Da gingen ja so gefakte Nacktfotos rum von Taylor Swift, die von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Und da sind ja wirklich viele Swifties, also ihre Fans, gegen X vorgegangen, gegen die Plattform, auf der diese Bilder verbreitet wurden. Das hat irgendwie schon gezeigt, sie kann Menschen mobilisieren. Aber ich glaube, was man auch dazu sagen muss, ist, dass wissenschaftlich das eher umstritten ist in den USA. Also wie viel Einfluss jetzt Stars tatsächlich auf Politik haben oder auf Wahlen haben. Wir haben zum Beispiel 2016 gesehen, dass Hillary Clinton da auch den Support hatte von Stars wie Lady Gaga oder George Clooney, Justin Timberlake, glaube ich, auch. Und gewonnen hat die Wahl am Ende ja trotzdem Donald Trump. Jetzt war oder ist Taylor Swift gerade ja der aktuell größte Popstar, natürlich mit wirklich dieser Riesenreichweite. Ich glaube, festhalten kann man, dass es definitiv nicht schaden wird, wenn man das Ganze aus Sicht von Kamala Harris und Tim Walz betrachtet.
Ja, es ist ja auch schwer zu messen. Ich finde die Vorstellung aber auch immer noch absurd, wenn es in Deutschland so wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Vielen Dank für deine Einschätzung. Das war Isabel Karas aus dem ARD-Studio Washington.
Sehr gerne.
Wir gucken jetzt kurz nach Dresden. Da ist nämlich eine Brücke teilweise eingestürzt und bisher weiß niemand ganz genau, warum.
Die Carola-Brücke ist direkt in der Innenstadt von Dresden und verbindet die beiden Elbufer. Die hat zwei Teile, einmal für Autos und einmal für die Bahn. Und um 3 Uhr morgens ist dann der Teil mit den Schienen in die Elbe gestürzt. Davon gibt es Videos und das ist so heftig. Es soll auch richtig laut gewesen sein. Ich habe auch Fotos jetzt im Nachhinein gesehen. Es ist New Fear Unlocked.
Old Fear für mich. Aber wir haben ja letztens auch erst über das brennende Riesenrad geredet. Also ich finde so viele Dinge, von denen man denkt, es passiert nicht, so Final Destination-mäßig werden in letzter Zeit war. Zum Glück wurde dabei aber niemand verletzt. Es waren gerade keine Menschen auf der Brücke. Aber nur 18 Minuten früher ist da noch eine S-Bahn lang gefahren. Also wirklich Riesenglück gehabt. Jetzt dürfen natürlich auch erstmal keine Autos mehr über die Brücke fahren und Schiffe passen gerade auch nicht runter durch.
Es gibt viele Spekulationen, warum die Brücke eingestürzt ist. Das wird gerade untersucht. Im Stadtrat wurde auf jeden Fall seit Jahren immer wieder darüber gesprochen, dass die Brücke in einem schlechten Zustand war. Und sie wird auch seit 2019 schon saniert, aber erstmal nur die Autospuren. Der Teil, der eingestürzt ist, sollte eigentlich erst nächstes Jahr saniert werden. Und die Baubehörde meinte, dass es trotzdem nicht vorhersehbar war, dass der Zustand der Brücke so schlecht ist, dass sie einstürzt. Die vermuten, dass Korrosion verantwortlich sein könnte, also dass sich das Material langsam zersetzt hat und dass die Brücke zwar regelmäßig, aber vielleicht nicht umfangreich genug gewartet wurde. Daraus ist natürlich sofort eine Debatte darüber entstanden, wie marode die Brücken in Deutschland sind. Und es gibt auch schon Zahlen, jede 7. Brücke auf deutschen Autobahnen gilt als marode.
Cool.
Nice.
Der eingestürzte Teil, der liegt jetzt immer noch im Wasser und wird nach und nach von den Einsatzkräften beseitigt. Da hat sich jetzt dann sogar nochmal ein zweiter Teil auch abgesenkt während der Arbeiten. Was die Aufräumarbeiten außerdem noch schwierig machen könnte, ist das Wetter, weil laut dem Deutschen Wetterdienst soll es ja in Tschechien in den nächsten Tagen richtig stark regnen. Und deswegen könnte es dann auch noch zu Hochwasser in der Elbe kommen. Seit dem Attentat in Solingen vor 3 Wochen wird ja sehr viel über Migration gesprochen. Vor allem die Union und ganz speziell Friedrich Merz fordern, dass die irreguläre Migration nach Deutschland gestoppt werden soll. Und am Dienstag gab es auch wieder ein Gespräch zur Migrationspolitik, und zwar zwischen der Union, also der Opposition, und der Bundesregierung. Und die wollten zusammen an einer neuen Migrationspolitik arbeiten. Merz hatte vorher schon angekündigt, dass er aber auch ohne klare schriftliche Regelungen keine Verhandlungen mit der Union machen würde. Und so kam es dann auch. Also die Union hat die Gespräche mit der Bundesregierung abgebrochen, weil ihr die Verschärfungen eben nicht ausgereicht haben.
Ja, im Endeffekt hat die Bundesregierung jetzt ohne die Union Maßnahmen beschlossen. Die hat Innenministerin Nancy Faeser von der SPD am Dienstag vorgestellt. Wir schauen mal kurz auf die zwei wichtigsten Punkte.
Ja, ich glaube, der Punkt, der am meisten diskutiert wurde, ist der mit den Grenzkontrollen. Also die Bundesregierung, die will für 6 Monate Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen einführen. An den Grenzen zu Polen, Österreich und Tschechien gibt es das eh gerade schon. Die Kontrollen sollen aber jetzt auch auf alle anderen Grenzen ausgeweitet werden. Das heißt, dass die Bundespolizei tatsächlich dann ab nächster Woche zum Beispiel an Straßen oder in Zügen die Pässe und Ausweise kontrollieren soll.
Genau, und bei der zweiten Maßnahme geht es um die Zurückweisung von MigrantInnen an den Grenzen. Grundsätzlich bleibt es so, dass Menschen, die in Deutschland einen Asylantrag stellen möchten, das auch weiterhin tun sollen und dürfen. Also das Recht auf Asyl soll gewährleistet bleiben. Aber die Bundespolizei soll dann erstmal checken, ob nicht ein anderes Land schon für die Person zuständig ist. Es gibt ja diese Dublin-Regelung, und nach der ist immer das EU-Land zuständig, in dem eine Person zuerst registriert wurde. Um zu verhindern, dass die Person in der Zwischenzeit untertaucht, soll sie dann in Haft genommen und falls ein anderes Land zuständig ist, dann zurückgewiesen werden können.
Vor allem bei diesem Punkt hatte sich die CDU eben noch mehr gewünscht und wollte einfach grundsätzlich Zurückweisungen an der Grenze. Die Maßnahmen, die jetzt Faeser vorgestellt hat, wurden jetzt diese Woche sehr kontrovers diskutiert. Und eine der wichtigsten Fragen dabei war, ob das eigentlich überhaupt in der EU so erlaubt ist. Und das besprechen wir jetzt mit Dr. Lukas Fuchs vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung. Hi.
Hallo, schön bei euch zu sein.
Wir haben in der EU ja eigentlich offene Grenzen. Das heißt, alle EU-BürgerInnen können sich frei und ohne Passkontrollen bewegen. Das wurde schon 1985 im Schengen-Abkommen so festgehalten. Dazu passen diese Grenzkontrollen ja jetzt auf den ersten Blick erstmal nicht so. Nancy Faeser, die hat versichert, dass diese neuen Regelungen ja mit dem EU-Recht vereinbar sind. Aber was ist deine Einschätzung?
Ja, mal ab von der Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen. Wäre das unter Umständen rechtlich wohl machbar? Auch weil die Innenministerin sie klar als temporär festgelegt hat. Trotzdem hat die EU-Kommissionssprecherin Hipper bereits angekündigt, dass sie da schon nochmal genau drauf gucken wollen. Umfassende Grenzkontrollen, ne, und so eine Weiterführung dieser Grenzkontrollen sieht der Schengener Grenzkodex nämlich definitiv nicht vor. Hier geht es also um Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit, die Kommission prüfen wird. Grenzkontrollen sind zeitlich begrenzt und als letztes Mittel, also Ultima Ratio im Rechtssprech, bei einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit erlaubt.
Okay, und wie sieht es aus mit dem Plan, Migrantinnen an den deutschen Grenzen wirklich zurückzuweisen? Ist das EU-konform?
Ja, also das, was jetzt durch die Presse und durch den Bundestag geistert, vor allem von der CDU angetrieben, da sehe ich überhaupt keine Substanz drin. Die Rückweisung von tatsächlich unrechtmäßig Einreisenden an den Grenzen geschieht ja bereits. Der Ruf nach flächendeckender Zurückweisung ist aber ein rein politisches Manöver, kein ernstzunehmender Vorschlag. Falls die CDU das ernst meint, will sie ein Ende der Freizügigkeit im Schengen-Raum insgesamt. Das ist natürlich ein Szenario, ne, kann man so wollen. Allerdings ist das ein dystopisches für alle Menschen, die sich daran gewöhnt haben, dass sie in der EU einfach reisen, pendeln oder ja, verreisen können und das genießen oder auch davon leben. Aber gut, ne, reden wir über die rein rechtliche Machbarkeit. In ihrem Antrag behauptet die CDU, dass Deutschlands innere Sicherheit und öffentliche Ordnung in erheblichem Maße durch illegale Migration bedroht sei. Damit will sie die Aktivierung einer EU-rechtlichen Notstandsverordnung rechtfertigen. Das behauptet die CDU aber jetzt erstmal einfach ins Blaue hinein, ohne stichhaltige Nachweise für die dafür zu liefern, dass vitale staatliche Funktionen oder das Überleben des Volkes gefährdet sind. Das sind nämlich die recht hohen Messer. Bisherige Versuche, diese Notstandsverordnung zu aktivieren, sind vom Europäischen Gerichtshof nämlich zurückgewiesen worden. In der Vergangenheit war das mal von Griechenland, von Ungarn und sogar auch mal von Deutschland versucht worden. So oder so, da sind sich die Rechtswissenschaftler recht einig, selbst wenn diese Notstandsverordnung aktiviert werden könnte, wäre das Non-Refoulement-Prinzip der Grundsatz des Flüchtlingsrechts, Menschen nicht einfach in die Schutzlosigkeit zurückzuweisen, davon unberührbar.
Du hast jetzt aber vor allem über die Forderungen von der Union gesprochen. Nichtsdestotrotz hat aber ja Faeser auch schon angekündigt, dass es eben ja Zurückweisungen von MigrantInnen an den Grenzen geben soll und dass dann zum Beispiel die Bundespolizei erstmal checken soll, ob nicht sowieso schon wegen dem Dublin-Verfahren ein anderes Land für die Person zuständig ist. Was sagt EU-Recht denn dazu? Weil eigentlich ist es ja auch schon das, was sowieso schon laut der Dublin-Verordnung so gelten sollte, oder?
Da hast du recht. Schnellverfahren an der Grenze stehen auf einem anderen Blatt Papier. Die Asylverfahrensrichtlinie würde das im Prinzip genehmigen, ein beschleunigtes Asylverfahren an der Grenze, beispielsweise in einer Situation, wo gerade besonders viele Asylanträge gestellt werden, durchzuführen und beispielsweise diese Dublin-Zuständigkeit festzustellen. Da gilt aber auch, es braucht die Kooperation mit den Nachbarländern. Einseitige Vorstöße funktionieren da erstmal nicht. Also die Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarländern müssen da mitmachen. Und auch hier gilt die Menschenwürde über Inhaftierung von Menschen unter Verdacht. Also ne, da muss man ganz genau hinschauen.
Und was passiert jetzt, wenn Deutschland irgendwas vereinbart, wo die EU sagt, das ist nicht EU-konform? Also was, wie ist dann der Ablauf?
Wichtig ist ja, auch wenn die EU-Asylreform beschlossen wurde, ist sie noch nicht vollständig umgesetzt. Ne? Das passiert jetzt auf Alleingang von Deutschland aus. Wenn die EU-Kommission, und wie gesagt, die schaut sich das an, da zum Schluss kommt, Deutschland verstößt gegen geltendes Recht, dann eröffnet sie ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. Das passiert regelmäßig und kommt auch zum Abschluss irgendwann. Ungarn wurde jetzt dieses Jahr schon, tada, wegen Verstößen gegen das europäische Asylrecht verurteilt. Zu nicht wenig Geld. Jenseits ne, von diesen Millionen, die Deutschland dann aber zahlen müsste, geht es ja auch um einen politischen Effekt, den es ne, auf ganz Deutschland hätte. Was macht Deutschland da gerade mit der EU, mit den Beziehungen zu den Nachbarländern?
Du hast es ja jetzt eben auch gerade schon angesprochen, dass auch andere Länder sich nicht immer unbedingt an die Regelungen halten. Also zum Beispiel Italien weigert sich ja auch, Asylsuchende zurückzunehmen. Für mich entsteht da so ein bisschen der Eindruck, dass eigentlich sowieso schon alle nach ihren eigenen Regeln spielen. Ist das so?
Ja, der Eindruck, der kann entstehen. Das verstehe ich. Das kann aber ja nicht unser Ziel sein. Wir haben, die Frage stellt sich, wozu wurde da jetzt 8 Jahre lang über diese Reform des europäischen Asylrechts diskutiert, die ja jetzt tatsächlich zu einem Abschluss gekommen ist. Die enthält ja nebenbei gesehen mal weitreichende Einschnitte in die Rechte von Migranten. Dazu hat CDU damals beispielsweise noch Applaus geschlagen. So viel zur Glaubhaftigkeit dieser Debatte. Eine Militarisierung der Außengrenzen, Grenzverfahren, das kommt ohnehin. Sobald diese Reform umgesetzt wird, das sollte eigentlich gerade der Job der Bundesregierung sein. Jetzt drängen sich da aber kurzfristige politische Kalküle aus Deutschland in den Vordergrund und die torpedieren diesen europäischen Ansatz im Gesamten. Nämlich, mal abgesehen von jetzt irgendwelchen Grenzzäunen, beruht der auf verpflichtender Solidarität zwischen den europäischen Staaten. Und das wird torpediert dadurch, dass nämlich die Solidaritätsbereitschaft durch solche Eingänge ja verpufft.
Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, kurzfristiges politisches Kalkül, weil eben gerade die Diskussionslage so ist, wie sie ist in Deutschland und gleichzeitig es auch diese europäischen Bestrebungen gibt. Das ist ja eine große Gemengelage an Faktoren, die irgendwie da so aufeinander einwirken. Wie bewertest du jetzt in diesem ganzen Kontext diese Maßnahmen?
Ja, ich bin ja nun Politiker, nur in allerletzter Instanz. Eigentlich bin ich Migrationswissenschaftler.
Und ja, die wissenschaftliche Perspektive ist auch gefragt.
Genau, also ich beschäftige mich damit, warum Menschen fliehen, warum sie migrieren. Und ich kann auf jeden Fall sagen, das hat in der Regel nichts mit Sozialleistungen in Deutschland zu tun, groß an den Merz. Das hat nichts mit Grenzkontrollen in Deutschland zu tun. Menschen verlassen ihre Herkunftsländer, weil sie keinen anderen Weg sehen. Das zu ignorieren, das kann ich als Wissenschaftler sagen, ist keine sinnvolle Migrationspolitik. Über die europäische Dimension, die Auswirkungen haben wir jetzt gesprochen. Was das aber für uns in Deutschland auch bewirken wird, ist eine weitere Verschärfungsspirale, eine verbale Eskalation. Und das vergiftet unsere öffentliche Debatte und das verschiebt sie auch weiter nach rechts. Ich würde zum Beispiel total gerne, und Sie ja wahrscheinlich auch, hier sitzen und über Konstruktives reden. Wie können wir Integration angehen, wie können wir den Arbeitsmarktzugang hinbekommen. Stattdessen reden wir über Grenzkontrollen. Und genauso tun das ja auch jetzt diverse Politiker, Juristinnen, Sachbearbeiter, anstatt sich damit sinnvollen Themen zu beschäftigen. Und mal ganz nebenbei ist da ja auch noch kein einziger Cent irgendwie in Extremismusprävention oder Repression oder Sachen, die man jetzt nach Solingen, nach München eigentlich diskutieren sollte, geflossen.
Danke dir für deine Antworten.
Das war Migrationsforscher Dr. Lukas Fuchs vom DEZIM. Dankeschön.
So, und jetzt aber richtig zu den Paralympics und weg von diesem Luke Mockridge-Shitstorm. In Paris sind ja letzten Sonntag die Paralympics zu Ende gegangen und wir wollen jetzt nochmal einen kleinen Recap machen und auch auf die sportlichen Ereignisse schauen. Wenn man auf den Medaillenspiegel guckt, haben vor allem China, Großbritannien und die USA richtig abgeliefert. Deutschland macht den 11. Platz. Vor allem im Schwimmen waren die deutschen Paraathletinnen aber richtig stark. Da haben sie insgesamt 10 Medaillen geholt, darunter 4-mal Gold. Aber auch in der Leichtathletik gab es 8 Medaillen. Davon eine Goldmedaille im Weitsprung für Markus Rehm. Das war jetzt seine 4. Goldmedaillenfolge. Damit hat er das als erster Paraathlet jemals geschafft. Ja, und im Teamsport sind die deutschen Rollstuhl-Basketballmänner auf den 3. Platz gekommen.
Ich finde es umso ironischer, dass vor allem die deutschen Paraschwimmer so erfolgreich sind, nachdem sich Mockridge genau darüber lustig gemacht hat. Wir haben auch nochmal die ZDF-Sportjournalistin Franziska Müllers gefragt, was für sie die größten Erfolge bei den diesjährigen Paralympics waren. Sie war nämlich in Paris live dabei.
Sportlich gesehen und auch aus deutscher Sicht ist für mich auf jeden Fall der größte Erfolg der Erfolg von Josia Topf. Der hat alle 3 Medaillen, also Gold, Silber und Bronze, im Paraschwimmen gewonnen. Und das vor allen Dingen betrachtet vor dem Hintergrund, den er hat. Josia hat keine Arme und wurde vor den Paralympischen Spielen in Tokio vor 3 Jahren in eine neue Startklasse eingeordnet und tritt seither gegen Athleten an, die ihre Arme nutzen können, wenn auch teilweise nur eingeschränkt. Aber dennoch weiß ja jeder von uns, dass beim Schwimmen 80% die Arme zählen und nur 20% die Beine. Und Josia hat dadurch einen klaren Nachteil. Er ist aber auch für mich als Persönlichkeit wahnsinnig stark. Und er macht immer wieder auch auf die Missstände im Parasport aufmerksam und kämpft dafür, für Gerechtigkeit beispielsweise. Also kleine Geschichte dazu. Er hat keine Arme und kann deswegen am Becken, am Ende des Beckens nicht anschlagen. Und das macht er dann statt wie normalerweise mit den Armen, mit dem Kopf. Er hat aber keine gepolsterte Badekappe beispielsweise, weil das vom Internationalen Paralympischen Komitee nicht zugelassen ist. Und schlägt also mit voller Kraft mit dem Kopf gegen diesen Beckenrand an, um schneller zu sein und nicht abzubremsen am Ende des Rennens. Und das hat er mir im Interview erzählt, bedeutet, dass er teilweise 1 bis 1,5 Wochen danach noch Kopfschmerzen hat. Und das sind natürlich Missstände, die so nicht funktionieren im Parasport und wo etwas getan werden muss.
Bei der Eröffnungsfeier hatte der Paralympics-Präsident Tony Estanguet für dieses Jahr eine paraolympische Revolution ausgerufen. Damit meint er, dass die Spiele die Themen Inklusion und Barrierefreiheit auch in der Gesellschaft weiter nach vorne bringen sollen. Ob die Spiele jetzt wirklich so eine Veränderung hervorgebracht haben, haben wir Franziska Müllers auch nochmal gefragt.
Das Wort revolutionär würde ich, glaube ich, nicht benutzen in dem Kontext, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung. Nicht sportlich betrachtet, zum einen, die Hallen waren voll, die Stadien teilweise ausverkauft. Ich war schon bei den Olympischen Spielen in Paris und es war sehr ähnlich. Also es war gut zu vergleichen, auch was die Stimmung angeht. Das war ein Schritt wirklich in die richtige Richtung, den Parasport immer bekannter und beliebter zu machen. Sportlich gesehen ist es in der Spitze immer breiter geworden. Es gab viele Länder, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte am Anfang, die in den Parasport offensichtlich investiert haben. Beispiel Usbekistan, die teilweise im Medaillenspiegel während der Paralympischen Spiele vor Deutschland standen. Am Ende nicht, aber immer wieder zwischendurch. Also die Breite ist größer geworden und man sieht, und das ist für Deutschland, glaube ich, ein Wink mit dem Zaunfall, in den Top 10 sind viele Länder vertreten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten Olympische Spiele und Paralympische Spiele gehostet haben, also dadurch auch in den Parasport investiert haben. Und das sollte für Deutschland ein Zeichen sein, wenn es diese Bewerbung gibt für 2036 oder 2040, dass da auch in den Parasport investiert wird, nicht nur durch Geld, sondern auch auf möglichen anderen Arten mehr Talentförderung betrieben wird, um dann wieder vorne in der Spitze mitzuspielen.
Die nächsten Paralympischen Spiele finden dann 2028 in L.A. statt, genauso wie Olympia. Und Franziska Müllers hatte es ja gerade schon angemerkt, Deutschland überlegt, sich auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036 oder 2040 zu bewerben. Ein konkretes Konzept für die Bewerbung soll es aber erst 2025 geben.
Das war's mit den großen News. Wir drehen jetzt nochmal eine Runde Kurz-Kurz-News. Apple und Google haben vor dem Europäischen Gerichtshof verloren und müssen jetzt richtig viel Geld an die EU-Kommission zahlen. Die Nachrichten, die kamen gleichzeitig rein, aber da geht es eigentlich um zwei unterschiedliche Sachen. Also Google muss 2,4 Milliarden Euro Strafe zahlen, weil Google hat nämlich seine eigenen Preisvergleichswebseiten bei Suchanfragen ganz oben platziert und damit in den Augen der EU-Kommission natürlich seine Machtposition missbraucht und ja einen unfairen Vorteil bekommen. Und dann hat die EU dagegen geklagt. Und bei Apple geht es um 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen plus Zinsen, weil die Europazentrale von Apple, die sitzt in Irland und da zahlt der Konzern nur 0,005% Steuern. Also umgerechnet auf 1 Million Euro Gewinn nur 50 Euro Steuern. Die EU-Kommission fand das viel zu wenig, weil keine andere Firma so wenig Steuern zahlen darf. Und das verstößt gegen EU-Recht und dann hat eben auch da gegen die EU-Kommission geklagt.
Der US-Rapper Kendrick Lamar wird die Halftime-Show beim nächsten Super Bowl spielen. Das ist eigentlich erst im Februar nächsten Jahr. Aber der Super Bowl, also das Finale von der National Football League und auch die Show in der Halbzeit sind in den USA, aber ich würde sagen inzwischen auch in Europa, ein Riesending. Allein in den USA verfolgen das meistens um die 100 Millionen Menschen. Also zum Vergleich, die aktuelle US-Bevölkerung besteht aus ca. 340 Millionen, also fast jeder Dritte schaut sich das an. Und die Artists bekommen zwar keine Gage, aber dafür sozusagen die angeblich größte Bühne der Welt.
Ja, Kendrick Lamar, über den haben wir ja auch zuletzt gesprochen, weil er einen Beef mit Drake hatte, einem anderen US-Rapper. Also es gibt dazu auch einen Tagesschau-Post und in den Kommentaren schreiben sehr viele, dass ja jetzt wohl klar ist, wer von den beiden der größere Rapper ist. Kennst du diese Croissant-Lampen?
Ja, ich muss auch sagen, ich habe das TikTok auch gesehen, deswegen bin ich ja schon ein bisschen gespoilert, wenn ich schon die Überschrift so lese.
Aber das heißt, kanntest du die vorher? Weil das ist ja irgendwie so ein bisschen so ein... Ich hatte nämlich überlegt, mir mal eine zu kaufen.
Oh.
Also das ist eine Lampe, die sieht aus wie ein Croissant. Es gibt es auch noch mit anderen Backwerken, also mit einem Baguette zum Beispiel und sowas. Egal. Also auf TikTok ist auf jeden Fall diese Woche ein Video von einer Frau viral gegangen, die sagt, sie hätte eben genau so eine Lampe von ihrer Schwester geschenkt bekommen, und zwar von Temu. Ich habe auch mal geschaut, also bei anderen Anbietern bekommt man die so für 15 bis 20 Euro, bei Temu kostet sie 7 Euro. Jedenfalls erzählt die Userin dann weiter, dass als sie nach Hause kam, hätten sich sehr viele Ameisen rund um ihre Lampe versammelt. Und in der Lampe war auch so ein kleines Loch und sie dachte sich dann so, warum sollten Ameisen irgendwie Lust auf ein Plastikcroissant haben? Und bricht dann vor der Kamera die Lampe in zwei Hälften und im Innern sieht es wirklich so aus wie ein ganz normaler Croissant-Teig, also klassischer Blätterteig. Als wäre einfach so das Gebäck am Ende einfach nur nochmal mit Plastik überzogen worden und dann eine Glühbirne reingesteckt worden. Sie ist dann sogar so mutig und probiert ein Stück vom Teig.
Ey, das ist so ekelhaft. Ich dachte mir das auch beim Video so, mit welchem Zeug muss dieses Croissant eingesprüht worden sein? Mit welchem Zeug muss das Croissant eingepinselt worden?
Auch und krass.
Ist das?
Ja, sie sagt dann auch so, tastes like actual food, also schmeckt wie Essen. Wir können es natürlich alles nicht nachprüfen, aber mein Lieblingskommentar unter dem Video war, dass jemand geschrieben hat, I have shrimp earrings from Temu.
Ich habe auch Leute gesehen, die so ein Chicken Nugget als Schlüsselanhänger haben.
Oh. Haben die es auch aufgemacht?
Nee, ich glaube, das war zu hart, die konnten das gar nicht. Vielleicht war es doch aus Plastik.
Hoffentlich ist das Plastik einfach so gut, dass es nie nach außen dringen wird.
Und zum Abschluss schauen wir nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden.
Morgen, also am Samstag, ist der große Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich. Also Raab hat ja am Anfang der 2000er lange TV Total gemacht, aber auch so große Game-Shows wie Schlag den Raab. 2015 hat er sich dann aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und diesen April dann in einem sehr kryptischen Video sein Comeback angekündigt. Darüber hatten wir hier auch ausführlich gesprochen. Und zwar ein drittes Duell mit der ehemaligen Boxweltmeisterin Regina Halmich. Gegen die hat er vor 20 Jahren schon zweimal gekämpft und zweimal verloren.
Ja, bisher gibt es keine Bilder davon, wie Raab gerade aussieht. In allen Promo-Videos tritt er mit Fettsuit auf. Das finden viele ziemlich uncool, weil es einfach Fettshaming und klassischer 2000er-Humor ist. Ja, für seine Kontrahentin ist es aber auch tatsächlich schwierig, weil sie ja so gar nicht einschätzen kann, in welcher Form er gerade ist, weil er immer diesen Anzug anhat. Ja, und deswegen keine Ahnung, auf was sie sich da jetzt einstellen muss. Es wird auf jeden Fall spannend, auch wie es dann danach für ihn weitergeht. Seine Produktionsfirma soll einen ziemlich großen Deal mit RTL gemacht haben.
Ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, die 2000er rufen an. Ich habe Lust, das zu gucken, weil ich das auch voll spannend finde, weil es so ein ungleicher Wettkampf ist. Ich finde es eh absurd und anmaßend, sich mit einer Weltmeisterin oder einer ehemaligen Weltmeisterin messen zu wollen. Also ich will mir das schon angucken, aber gleichzeitig auch so, diese Clips, die er jetzt vorher gemacht hat, so mit Elton und Pulli Herbig und so, das sind halt, die sind doch alle schon so alt und so out und jetzt wollen die alle irgendwie nochmal Primetime haben. Ich weiß ja auch nicht. Es gibt noch einen ganz kleinen Nachtrag, weil wir ja letzte Woche angekündigt haben, dass die Top 3 Jugendwörter ausgewählt werden. Und die stehen jetzt auch fest. Und zwar Talahon, Aura und Schere. Das wollte ich nur noch ganz kurz hinterherwerfen.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet, auf Instagram oder auch hier in den Kommentaren. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Magda.
Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche den Esel. Tschüss.
Ciao.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet.
Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach.
Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade.
Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy.
Und Schwarz gibt auf. Stark. +6 Elo-Punkte.
Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
Das ist eine unglaubliche Sensation.
Oh my gosh, we have a tweet.
Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der Welt.
What happened? Did Carlsen resign?
Can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
I will not comment on that.
Das Schachdrama. A.K.A. Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, a.k.a. dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren. Wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
Niemann schlägt Carlsen. Verdacht auf Betrug entsteht. Schachwelt in Aufruhr.
Es war jedenfalls ein Riesending. Und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schach, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
Oh my goodness, I fell for a trap against the bot.
Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game.
Chess speaks for itself.
Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen. Hat 4 Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
What is going on? Is this a movie? Is this, are we living in a reality show? Like, what's happening? This is crazy.